Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo Jens.
Ja, guten Morgen. Grüß Gott, moin moin, wie immer. Ich hoffe, du bist ausgeschlafen.
Ich bin auf jeden Fall ausgeschlafen und guter Dinge. Guter Dinge, genau. Was gehen wir heute an? Wir sind ja ein Gesundheitspodcast und wir kümmern uns auch um kritische Gesundheitsfragen. Haben in letzter Zeit ja auch viel ein bisschen mal zurückgeschaut und wollen aber uns heute mal der psychischen Gesundheit widmen und haben uns da ein Thema rausgefischt, das wir auch schon mal in dem ein oder anderen Podcast erwähnt haben und haben gesagt, da machen wir mal einen eigenen zu, und zwar den Flow-Effekt. Das ist so ein faszinierendes Phänomen, man nennt das auch den Flow-Zustand, wo man so in ein Gefühl eintaucht und wo man ganz fokussiert ist. So wird es auf jeden Fall auch in der Literatur beschrieben, hochkonzentriert, motiviert und voller Energie. Und wo das Ganze herkommt und was wir darunter verstehen, Jens, da gibst du uns mal einen kleinen Einblick.
Ja, sehr gerne. Ich bin heute Morgen noch nicht so richtig im Flow. Ich habe nicht so gut geschlafen. Also es ist auch ein Faktor, der da mit reinspielt, ja, dass also viele Zahnrädchen ineinander greifen, um in diesen Flow zu kommen. Schlaf gehört ja auch dazu, müssen wir auch nochmal thematisieren, weil das ein ganz wichtiger Gesundheitsaspekt ist natürlich. Flow. Ja, ich habe ja, wie du weißt, viele Jahre Mental Coaches ausgebildet. Ich habe gestern Abend nochmal nachgeschaut, bis 2022. Und viele Jahre mit Begeisterung, weil mich das Thema immer unfassbar stimuliert hat, weil ich selber immer wissen wollte, wo kommt denn eigentlich die Motivation her? Warum macht man Dinge, die man gerade tut, ja, obwohl man sie jetzt nicht auf die To-Do-Liste geschrieben hat? Und du kennst das, man wird sehr viel extrinsisch motiviert, ja, wenn man so im Arbeitsleben ist, dann hat man seine Jobs, die man zu tun hat, ja, man ist in Teams, man hat seine To-Do-Listen, man bekommt die Akten auf den Tisch, ja, von irgendjemandem, arbeitet die mal ab, so nach dem Motto. Und wir in der Selbstständigkeit, bei uns ist das ja ein bisschen anders. Ja, also uns treibt ja niemand, ich habe keinen Wecker, ich müsste morgens gar nicht aufstehen. Nur irgendetwas zwingt einen dann doch letztendlich an den Schreibtisch oder was auch immer man dann gerade macht. Ne? Kunden, Klienten, Patienten beraten. Und manchmal hinterfragt man das eben. Warum macht man das eigentlich? Ja, warum hat man auch die Dinge in seinem Leben in der Vergangenheit so gemacht? Ja, warum hat man sich sehr viel Stress aufgeladen? Warum hat man viele Jobs gleichzeitig gemacht? Ich kann mich erinnern an eine Phase in meinem Leben, da habe ich im Ausland studiert. Ich habe eine Firma geleitet mit mehreren Angestellten. Ich habe am Wochenende Seminare gegeben. Ich habe in der Woche recherchiert, Seminare verbessert etc. Also mit anderen Worten, diese Diskussion, die wir gerade haben mit der 35-Stunden-Woche oder möglicherweise 4 Tage oder 3 Tage Woche, die hat sich mir damals nicht gestellt. Als ich angefangen habe bei der Selbstständigkeit, hat sie sich sowieso nicht gestellt, weil das Konto war leer. Ja, wir hatten gute Ideen, aber keine Kunden. Und irgendwie musste ja die Miete bezahlt werden. Und dann hat man sich nach dem Studium, du hast ja auch Sport studiert und Sport macht man ja auch jetzt nicht unbedingt, weil man damit das große Geld verdienen möchte, sondern man hat sein Leben lang immer Sport gemacht und irgendwie hat es einen dann zur deutschen Sportschule getrieben. Ich habe das relativ schnell auch meinen Eltern erklärt. Meine Eltern hatten einen Handwerksbetrieb und mein Vater hatte natürlich schon die Hoffnung, dass auch irgendeiner von den beiden Söhnen das mal übernimmt. Mein Bruder und ich, wir waren allerdings nur auf dem Sportplatz oder in der Halle. Und unser alter Herr hatte einfach keine Chance. Er hat uns dann, naja, immer so ein bisschen verdonnert, in den Ferien auch auf dem Bau mitzuarbeiten, in der Hoffnung, dass wir da irgendwie Geschmack dran finden. Ja, wir sind dann von der Baustelle nach Hause gekommen, haben die Schuhe genommen oder den Schläger genommen und sind dann auf den Platz gefahren. Und Mir war relativ schnell klar, dass ich zur Deutschen Sporteschule muss nach Köln, weil, und das habe ich meinem Vater damals gesagt, du, ich kann nur Sport, mich interessiert nur Sport und warum sollte ich das nicht studieren? Ja, dann sagte mein Vater damals, ja, dann haben wir in der Familie noch einen arbeitslosen Sportlehrer mehr. Denn mein Onkel, der nur wenige Jahre älter ist, der hatte vor mir studiert und der hatte mir dann seine Wohnung auch übergeben. Das war interessant. Er hörte auf, ich konnte anfangen. Ja, ich bin in der gleichen Wohnung dann aufgelaufen und so war es dann ein gleitender Übergang in die Arbeitslosigkeit. mehrere Jahre später, als ich dann meine Selbstständigkeit aufgebaut hatte, da hat mein Vater das nicht wiederholt. Er hat gesehen, aha, okay, man kann mit seinen Leidenschaften auch beruflich erfolgreich sein, auch in Bereichen, du weißt das, damals hatten wir noch zwei Studiengänge, A und B. Ja, das eine war Leistungssport und das andere war Rehabilitationssport. Heute gibt es ja ganz viele verschiedene Institute mit Sportjournalismus, mit Marketing und was es alles gibt. Ja. So, und das war bei uns halt sehr, sehr einspurig und mit Rehabilitation hatte ich damals noch nicht so allzu viel am Hut, also blieb nur Leistungssport. Und in meiner Sportart, war ja Badmintonspieler, in meiner Sportart gab es genau damals 2,5 bezahlte Stellen in Deutschland. So, also die Aussicht auf einen Job war relativ gering. Ich habe es trotzdem versucht. Ich war damals auch in der Ausscheidung zu einer Landestrainerposition. Und ja, ich würde mal vermuten, wenn das damals geklappt hätte und es war wirklich die Wahl zwischen mir und einem, der ja so ein bisschen Lokalkolorit hatte, der dann auch genommen wurde, wäre dann von Köln nach Hamburg gezogen und vermutlich wäre ich heute immer noch in dieser Sportart tätig. Vielleicht wäre ich mal Bundestrainer geworden oder irgendwas hätte sich da ergeben. Aber es ist eben so nicht gekommen. Und du weißt, eine Stärke von denen, die mal Sport studiert haben, ist Flexibilität. Also musste man sich was Neues suchen. Ich bin dann in die Reha gegangen, obwohl ich es gar nicht studiert hatte, habe dann Zusatzausbildung gemacht und bin dann praktisch über diesen Weg dann zur Gesundheit gekommen, zur Ernährung und zu all diesen ganzen anderen Themen. Und wenn man das dann alles so gemacht hat, wenn man diese ganzen Kapitel dann praktisch nochmal nachlesen kann, ja, man kann ein bisschen zurückspulen, man kann so 20, 25 Jahre auch zurückblicken, dann stellt man sich irgendwann auch die Frage, warum hat man das eigentlich so gemacht? Ja? Warum ist man immer wieder angetrieben worden, hat immer wieder eine Weiterbildung gemacht, hat noch ein zweites Studium gemacht und so weiter? Und die Frage habe ich mir irgendwann gestellt. Das geht jetzt noch mal ein bisschen weg vom Flow-Effekt, wir kommen gleich wieder dazu. Aber ich wollte einfach irgendwann wissen, warum tut man die Dinge, die man dort gerade macht, ohne dass man sie jetzt wirklich planerisch überlegt hätte. Ja, das ist, ich hatte keinen Masterplan für mein Leben. So, ich hatte keine Karriere. Ja, so wie das heute ist, ja, dass man gezielt ein Studium macht, damit man dann ganz gezielt in einen Jobkanal hineinkommt und da dann seine Karriere. Das hatte ich alles nicht. Ich habe Sport studiert, das ging dir wahrscheinlich ähnlich. Du warst auf dem Fußballplatz, ich habe in der Halle gestanden und habe auf dem Tennis, weil es einfach Bock gemacht hat, weil das Studium auch geil war. Ja, du erinnerst dich, wir hatten noch sehr viel Praxis und ja, irgendwann kam die Theorie dazu und dann hat mich die Theorie natürlich auch fasziniert und begeistert und ich habe Tag und Nacht Muskelfasern gelernt und so weiter. Also ein halbes Medizinstudium. Viele von uns sind ja auch damals dann noch ins Medizinstudium gegangen. Du erinnerst dich, ja, wir haben dann Biomechanik, Physiologie, Anatomie, alles durchgehabt und dann wurde das natürlich auch immer interessanter, sich damit zu beschäftigen. Und wie gesagt, irgendwann kam die Frage auf, da hatte ich schon mal ein eigenes Weiterbildungsinstitut. Was passiert eigentlich im Oberstübchen? Was passiert eigentlich zwischen den Ohren? Was treibt uns an? Was bringt uns Rückenwind? Was gibt uns aber auch Gegenwind? Ja, warum gibt es die Leute, die haben praktisch immer Gegenwind im Leben und kommen nicht so richtig vorwärts und alles ist schwer und alles, du kennst das aus dem Sport. Ja, also Ralf Rangnick hat das mal so schön gesagt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mal gewinnt, steigt natürlich in dem Moment, wo man oft verliert. Ja, und Man geht immer wieder jeden Samstag auf den Platz, obwohl man vielleicht 4, 5, 6 Mal hintereinander verloren hat. Und trotzdem ist man immer wieder motiviert, ja, und versucht eben, ja, das nächste Spiel zu gewinnen. Ich kann mich noch erinnern, meiner Zeit beim Eishockey, da war ich Konditionstrainer, da hatten wir mal so eine Phase, da haben wir 4 Spiele hintereinander verloren. Und dann die üblichen Mechanismen, ne? Der Trainer wird entlassen. Und dann hat sich damals unser Sportdirektor dahingestellt, der auch zwar Trainer war, aber der hatte eigentlich einen ganz anderen Job. Und ich weiß noch ganz genau, Axel, der kam in die Kabine, ich muss dir vorstellen, so 20 Eishockeyspieler, alle in voller Montur und so weiter. Und der kam in die Kabine zum ersten Spiel, was er betreuen musste, und sagte im bayerischen Slang: Geht's raus, spielt's Eishockey. Das war alles. Willst du es nicht glauben? Wir gewinnen 5-mal hintereinander. Die Halle ist ausverkauft, die Leute stehen Kopf, ja, sie feiern unseren Sportdirektor, ja, der ich sehe seinen Gesichtsausdruck immer noch. Und nach diesem fünften Erfolg bin ich dann in die Kabine und habe ihn gefragt: Du, sag mal, was hast du jetzt eigentlich gemacht? Was hast du geändert? Was hast du mit den Köpfen der Jungs gemacht? Da sagt er zu mir: Jens, du warst doch die ganze Zeit dabei. Ich sage: Ja, Eishockey kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kenne die Techniken, Taktiken nicht und so. Ja, er sagte, ich habe da so der einen aus der Formation 1 habe ich rausgenommen in die Formation 2 und habe da ein bisschen leicht umgestellt. Und ja, das war's. Das war's. Und das siehst du ja manchmal im Fußball, im Sport oder in anderen Mannschaftssportarten auch, dass du so in diesen Flow kommst. Ja? Ich erinnere an die Basketball-Weltmeisterschaft. Deutschland war noch nie Basketball-Weltmeister. Ja? Wir sind unter ferner Liefen eigentlich, was Basketball anbelangt. Und auf einmal sind die Jungs total in den Flow gekommen, ja, und haben sich so als Mannschaft auch begriffen, verstanden. Es standen die richtigen Jungs auf dem Platz, die auch die Muskeln in den entscheidenden Situationen dann mal spielen lassen konnten und die vor allen Dingen auch die Nerven hatten. Ja. Und du kannst dich vielleicht auch noch an das Halbfinale in Brasilien erinnern. Ich verstehe es heute noch nicht. Ich weiß auch, wie ich ungläubig vorm Fernseher gestanden habe, habe den Kopf geschüttelt, als das 5-1 fiel. Oder ich weiß gar nicht, 4-0 stand es, glaube ich. Und es fiel ja ein Tor nach dem anderen wie geschnitten Brot. Ja, das lief ja alles wie mit Torstangen. Und man muss sich das mal vorstellen als Zuhörer. Du hast eine Weltmeisterschaft im eigenen Land. Brasilien. Du spielst im Halbfinale gegen Deutschland. Keine schlechte Mannschaft. Aber du hast Heimvorteil. 100.000 Zuschauer im Maracanã-Stadion. Ja? Und die Deutschen spielen wie mit Torstangen. Das war ja, ich weiß nicht, wie du damals vorm Fernseher gestanden hast, aber ich habe nur noch den Kopf geschüttelt. Wie kann das sein? Ja, wie kann ein Tor nach dem anderen fallen und das innerhalb von Minuten? Ja.
Ich habe genau wie du ungläubig vor dem Fernseher gesessen und das angeschaut. Und da war unsere Mannschaft wirklich im Flow. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt nicht abgesprochen, aber ihr habt jetzt gerade mal live erlebt hier am Mikrofon bei uns, was ein Flow-Zustand oder ein Flow-Effekt ist. Also wenn ihr das gerade beobachtet habt, was ich eben gesagt hatte, hochmotiviert und voller Energie. Der Jens ist so motiviert und so voller Energie, hat jetzt gerade hier 8 Minuten wirklich voller Energie geredet und gesagt, wie interessant und wie er für den Sport, also allgemein für den Sport und alle Themen, die sich damit darum ranken, wie er dafür brennt und wie viel Energie da ist. Und das ist im Prinzip auch schon ein Merkmal eines Flow-Effekts oder eines Flow-Zustands. Und ich glaube, wenn der Jens mir die Frage jetzt nicht gestellt hätte oder ich ihn unterbrochen hätte, dann wäre er in diesem Zustand, glaube ich, hier 30 oder 45 Minuten gekommen. So.
Ja, ich habe das in meinen Seminaren, habe ich das ganz oft. Deshalb muss immer einer die Zeit stoppen oder beziehungsweise mir die Zeit anzeigen, weil ich vergesse sonst irgendwann die Pausen.
Deshalb bin ich ja da und im Flow-Effekt sagt man ja auch manchmal, Stunden vergehen wie Minuten oder die Stunden oder die Themen vergehen wie im Flug. Und weiß ich, wie es euch geht da draußen an den Lautsprechern. Wir erzählen jetzt hier schon über 10 Minuten und ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen. Aber es ist, wie gesagt, so hochkonzentriert, so motiviert.
Axel, wir haben eigentlich noch gar nicht angefangen. Das könnte jetzt eine längere Episode werden. Es gibt so einen schönen Song von Pink Floyd, Go with the Flow, Wherever It Goes. Das Lied heißt, oder es ist von der Platte The Endless River. Nee, ich glaube, so heißt das Lied. Kann man auch in den Lyrics mal nachlesen. Ja, da gibt es eine Zeile, Go with the Flow, Wherever It Goes. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Motto, ja. Lass es mal fließen, ja, lass es mal laufen. Wenn du eine gute Phase hast, ja, wenn du merkst, du kriegst Rückenwind, wenn du merkst, du hast gerade Lust auf etwas, du bist begeistert von etwas, ja, du frisst dich richtig rein in die Materie. Ich habe das gestern Abend wieder gehabt, als ich mir so ein paar Fachvideos angeschaut habe, ja. Ich habe dann irgendwann auf die Uhr geguckt und dachte, Scheiße, schon Viertel nach eins, ja. Deswegen habe ich heute auch nicht so gut geschlafen, weil ich einfach viel zu spät ins Bett gegangen bin, aber das Video hat mich so begeistert, so mitgerissen, ja, dass ich das nicht mehr gemerkt habe. Du verlierst die Zeit. Und das ist auch schon einer der Parameter vom Flow. Wir kommen ja gleich zu den wissenschaftlichen Kriterien. Aber noch mal ganz kurz dazu, warum habe ich mich damit beschäftigt? Ich habe mal so eine Phase gehabt, wie gesagt, da hatte ich also sehr, sehr viel Stress. Ich habe noch mal parallel studiert, Firma geleitet und so weiter und habe dann auch nebenbei noch Bücher geschrieben. Ich kann dir heute, Axel, nicht mehr sagen, wie ich 1000 Buchseiten zustande gebracht habe. Ich weiß das nicht. Ja, wir waren jung und brauchten das Geld, so in Anführungsstrichen. Ja, also wir waren immer chronisch klamm und chronisch kurz vor der Pleite. Und es hatte eine unfassbare Motivation, die mich dann abends, ich kam aus dem Therapiezentrum, bin abends noch an den Schreibtisch gegangen um 10 und habe dann wirklich kontinuierlich bis nachts um 1, halb 2 an Büchern geschrieben. Und habe dort, ich glaube, 3 oder 4 Bücher zustande gebracht. Das waren so roundabout 1000 Seiten. Ich habe mich das später gefragt, ja, wie war das möglich? Wie hast du das hinbekommen, dich wirklich so diszipliniert an den Schreibtisch zu setzen, um diese Dinge auch umzusetzen? Und das ist natürlich erklärbar, wenn man sich dann die Wissenschaft dahinter anschaut. Und das hat mich dann interessiert. Ja, warum ist das so? Und da kommen wir jetzt da in die Richtung. Denn diese Frage hat sich auch ein anderer Wissenschaftler gestellt. Und ich bin damals über ein Buch gestolpert von einem Professor, der ein wirklich tolles Buch geschrieben hat. Das heißt Flow und Kreativität, wie sie ihre Grenzen überwinden und das Unmögliche schaffen. Und dieser Autor, der ist sehr schwer auszusprechen. Ich habe dadurch, dass ich viele, viele Kurse gegeben habe und diesen Namen sehr häufig wiederholt habe, habe ich ihn irgendwann einen Intus gehabt. Der heißt Mihaly Csikszentmihalyi, ein ungarischstämmiger Professor, der in den USA gelehrt hat. Wir kommen gleich nochmal auf ihn zu sprechen. Und der hat sich mit dieser Materie als einer der wenigen auf diesem Planeten wirklich intensiv beschäftigt und hat in seinen Forschungen, in seiner Wissenschaft immer wieder die Frage gestellt, was erlebst du gerade, wenn es wirklich gut läuft? Ja, also wenn du diesen Rückenwind plötzlich spürst, ich habe vor ein paar Tagen mit einem Kollegen gesprochen, der hier auch in meiner Nachbarschaft wohnt und der hatte seine Firma sehr, sehr klein gemacht. Er war dann sein einziger Mitarbeiter am Ende. Und plötzlich hat er wieder ein Büro mit 10, 12 Mitarbeitern. Was ist passiert? Er hat sich in etwas festgebissen, reingebissen und auf einmal hat er etwas entdeckt, was wirtschaftlich einen großen Vorteil hatte. Und das hat dann auch noch verfangen im Markt, in der, ne, Marktwirtschaft, in der wir uns selbstständigen uns alle bewegen. Und manchmal hat man dieses Glück und kommt dann über dieses. Aber Glück ist es eigentlich nicht, denn man beschäftigt sich damit. Ja, wenn man nicht investiert, wenn man nicht Zeit investiert, Geld investiert, dann wird man auch auf diesen Faktor, auf diesen Meilenstein, den man da vielleicht ausgräbt, wird man ja auch gar nicht kommen. Ja, deswegen Glück ist ein bisschen überinterpretiert. Vielleicht gehört eine Prise Glück auch dazu. Und dann bekommt man so einen Rückenwind und dann stellt man auch nichts mehr in Frage. Weil man dann einfach aufbaut, ja. Man arbeitet dann 12 Stunden, 14 Stunden, 7 Tage die Woche. Man geht wieder Risiken ein, ja. Man besorgt sich wieder größere Büros, Mitarbeiter, zahlt wieder Gehälter und so weiter. Das muss man sich auch mal vorstellen, ja, was für ein Risiko man dann plötzlich eingeht. Und dieses Risiko siehst du aber als Selbstständiger gar nicht, wenn du im Flow bist. Und das kennst du auch aus dem Sport. Ja, dass wenn man im Flow ist, dann sieht man plötzlich auch nicht mehr, dass man vielleicht kurz vor der Relegation steht. Ja? Wenn es denn mal läuft, dann läuft es halt. Und es gibt ja Mannschaften, ich meine, du erinnerst dich vielleicht noch an Kaiserslautern, an Otto Rehhagel. Der hat ja für mich etwas vollbracht, was einzigartig war, nämlich eine Mannschaft steigt ab, sie steigt wieder auf in die erste Liga. Und Otto Rehhagel wird mit dieser Mannschaft deutscher Meister. Ich weiß noch, erster Spieltag gegen Bayern München. Sie schlagen Bayern München und verlieren dann fast kein Spiel mehr. Haben wir jetzt diese Saison mit Bayer Leverkusen auch wieder so erlebt.
Ja, und das sind halt Erlebnisse, du beschreibst es gerade, man kommt in einen Zustand des absoluten Laufens. Also es läuft einfach und das nennt man halt diesen Flow. Kaiserslautern ist, glaube ich, bis heute unerreicht, dass ein Aufsteiger auch direkt deutscher Meister wird. Und wir werden es auch erleben, vielleicht erleben, dass Leverkusen diese Saison kein Pflichtspiel verliert. 45 Spiele ohne Niederlage. Ich glaube, es ist noch nie ein Bundesligist Meister geworden, ohne ein Spiel verloren zu haben. Also das ist schon sehr beachtlich, wenn man in so einen Effekt oder in so einen Zustand reinkommt. Man nennt das ja auch ein Gefühl von Euphorie. Also ein ganz starkes Gefühl zu erleben, Glück und Erfüllung in dem, was man halt da tut.
Aber du erinnerst dich, Otto Rehhagel hat das sogar zweimal hinbekommen. Nämlich er ist mit einer unterdurchschnittlichen Rumpeltruppe, ja, aus Griechenland dann plötzlich Europameister geworden. Ja. Auch etwas, das wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Ich will jetzt den Griechen nicht zu nahe treten, aber sie haben eigentlich bei großen Turnieren nie was gerissen. Und auf einmal gewinnen sie jedes Spiel 1-0. Ja, kannst du dich noch erinnern?
Auch
Ja.
das Finale 1-0, Minimalismus, aber die Abwehr hat gestanden.
Genau,
Ja,
genau. Ja, aber
so.
du hast es angesprochen. Also im Flow zu sein heißt etwas erleben von großer Klarheit, von geistiger Flexibilität, von einem starken Gefühl der Selbstwirksamkeit. Ja, man bringt dann hohe Leistung und fühlt sich dabei auch gut. Ja, also es fühlt sich nicht an wie, ja, die Beine tun weh, der Rücken tut weh, die Schulter tut weh. Ich denke jetzt mal an meine Sportart Tennis. Ich habe letztes Jahr ein Tennisspiel gehabt bei etwa 30 Grad. Das hat 4 Stunden, 10 Minuten gedauert. Das war das längste Spiel, was ich je gemacht habe. Und anschließend hat mir jemand gesagt, das wäre wahrscheinlich auch das längste Spiel der Vereinsgeschichte gewesen. Ich war total im Flow. Aber mein Gegner auch. Und wir haben uns nichts geschenkt. Wir haben die Bälle immer nur rübergeschaufelt und weiter und weiter und weiter. Und ich habe dann links und rechts von mir wahrgenommen, dass so meine Kollegen hier und da ihre Tasche gepackt haben. Ja, also die waren mit ihren Spielen durch. Es wurde auch langsam dunkel. Und es kamen immer mehr Zuschauer und haben gedacht, Mann, was machen die da? Ja?
Ja.
Ich hätte dir nicht mehr sagen können, was für einen Tag wir haben. Ich hätte dir nicht mehr sagen können, wie spät es ist. Ich habe nur noch wahrgenommen, es wird langsam dunkel. Wir müssen irgendwann mal fertig werden. Und wir haben tatsächlich 4 Stunden, 10 Minuten für 2 Sätze gebraucht.
Aber gut, dann hast du natürlich irgendwann mal gesagt, okay, jetzt ist dunkel und jetzt beende ich mal die Aufgabe und
Nee,
hast du.
es hat keiner die Aufgabe beendet. Irgendwann bin ich dann vor Schwäche, habe ich einen Ball ins Netz geschlagen. Und hatte dann ganz knapp verloren, aber ich habe mich trotzdem gut dabei gefühlt. Weißt du, es war kein Gedanke an eine Niederlage, sondern eher, dass das Erleben dieses fast fehlerfreien Spiels, ja, dass das eigentlich eine unglaubliche Erfahrung ist, die habe ich vielleicht so 2, 3 Mal auch in meiner Sportlerkarriere so gehabt. Das kann man gar nicht so richtig beschreiben. Jetzt letztes Jahr beim Tennis war es dann so, dass ich wirklich nicht wusste, wie spät es ist. Und der Kollege, als wir dann fertig waren, der hatte eine Polaruhr laufen und der hat die Zeit gestoppt. Weil der hat seine Blutwerte getrackt und so weiter und der zeigte mir dann seine Uhr. Ich hätte das gar nicht gewusst. Ja, 4 Stunden, 10 Minuten. Das heißt, du kommst in so einen Zustand, da läuft das alles wie geschnitten Brot. Du hast, wie gesagt, ich nehme immer so das Synonym von der Nordseeküste, ja, du hast so das Gefühl, du kriegst unfassbar Rückenwind, ja, und alles fällt leicht und nichts tut weh.
Ja, und da sagst du es, also wissenschaftlich, du hast es gerade kurz ja auch angesprochen, das ergänzt sich oder das haben wir eben schon gesagt, du hast ja so ein Gefühl von Euphorie immer des Weiterspielens und was man ja auch oder was auch herausgefunden wurde in der Wissenschaft, dieses Verschmelzen mit der Aufgabe und das Verlieren des Zeitgefühls, das ist ein ganz großer Charakterzug dieses Flow-Zustands, wie du es gerade beschrieben hast. Also du hast gar nicht mehr gewusst, wie viel Uhr wir haben, wie lange wir jetzt hier schon spielen. Also das ist halt einfach dieses Verlust des Zeitgefühls.
Ja,
Und
das kennen, glaube ich, viele Zuhörer auch aus ihrem Beruf oder wo auch immer.
ja.
Und dieser Mihaly, dieser ungarischstämmige Professor, der hat sich eben genau dafür interessiert und hat so diese Flow-Forschung auch initiiert. Und daraus sind letztendlich 6 Merkmale, haben sich herauskristallisiert. Will ich mal ganz kurz durchgehen, weil du hast schon ein, zwei Merkmale erwähnt. Nummer eins ist die intensive und fokussierte Konzentration auf die Tätigkeit. Ja, also ich bin zu 100% bei dem, was ich gerade tue. Und das fällt uns ja heute total schwer, weil wir haben das Handy auf dem Schreibtisch, wir haben die E-Mails, die aufpoppen und so weiter. Das heißt, du wirst eigentlich permanent abgelenkt. Du kennst das, Axel, sicherlich. Du recherchierst gerade so ein bisschen. Ja, du gehst auf Dr. Google und Google gibt dir dann irgendwie 25 verschiedene Schlagzeilen nochmal mit. Und plötzlich bist du auf einer Schlagzeile, weil du die gerade interessant findest und fragst dich 2 Minuten später, was wollte ich eigentlich recherchieren? Das heißt, du wirst heute eigentlich pausenlos abgelenkt. Und ich habe ja diese Phasen mit dem Buchschreiben erwähnt. Das gab es damals noch nicht. Das Internet war zwar schon erfunden, aber wir hatten diese Ablenkung durch Smartphones und Tablets und so weiter noch nicht. Diese Technologien waren alle noch gar nicht da. Das heißt, man hatte es relativ einfach, sich auf eine gewisse Sache zu fokussieren. Und das ist dann der zweite Punkt: Verschmelzung von Handlung und Bewusstsein, dass man während des Tuns gar nicht mehr darüber nachdenkt, was man da gerade tut. Man macht einfach immer weiter. Ja, das kann natürlich auch irgendwann mal selbstzerstörerisch sein, weil irgendwann ist immer der Punkt erreicht, wo man dann einfach das weiße Segel auch hissen muss, ja, wo dann die Muskulatur nicht mehr mitmacht im Sport oder eben, wo auch der mentale Muskel nicht mehr mitmacht. Ja, dann sind wir bei dem Thema wieder Resilienz, was wir vor einigen Wochen mal beschrieben haben. Die Zuhörer, die das interessiert, wir hatten das, glaube ich, zum 1. Januar, haben wir das, glaube ich, thematisiert. Ja, diese Widerstandsfähigkeit, die man entweder hat oder sie vielleicht auch aufgebraucht hat. Dann Punkt 3 ist der Verlust des reflexiven Ichs, also die sogenannte Selbstvergessenheit. Man könnte es auch umschreiben damit, der innere Kritiker hält die Klappe. Ja, also man hat diese innere Stimme nicht mehr, die einen jetzt kritisiert oder beobachtet oder schaut, ob man das gerade richtig macht, sondern man ist vielleicht gerade so im Flow, wenn man vielleicht auch bei Schauspielern oder bei Leuten, die viel mit Fernsehen zu tun haben, dass man plötzlich die Kameras vergisst. Da stehen eine Menge Kameras um einen herum, aber man sieht sie nicht mehr. Ja, man ist so in seinem Element und so in seiner Materie, dass man das völlig vergisst und auch vielleicht seine kleinen Ängste, die man hat, ja, sich zu veröffentlichen etc., dass man die plötzlich völlig verschiebt und verdrängt. Und Punkt 4, Gefühl über die Kontrolle über das eigene Tun hat. Ja, man hat das Gefühl, man hat alles unter Kontrolle. Man hat Vertrauen in den Prozess. Ja. Und gerade wenn man auch so in Jobprozessen drin ist, ja, und man ist da in dem Flow und man merkt, das macht immer mehr Spaß. Und dann, wie gesagt, da kommt ein weiterer Faktor, nämlich die verzerrte Zeitwahrnehmung. Ja, dass man nachher, wenn jetzt zum Beispiel ein Meeting beendet ist, überrascht ist, dass ein Meeting schon zu Ende ist und man nicht wusste, dass das Meeting 3 Stunden gedauert hat. Ja, also die Zeit wie im Fluge sozusagen vergeht. Und das ist dann Punkt 6. Punkt 5 ist, die Tätigkeit an sich wird als lohnend erlebt. Ja, es gibt ja dieses Belohnungs Thema, ja, man gibt eine Investition in etwas hier rein, man hat, keine Ahnung, Fliesen gelegt oder was auch immer, und dann wird man für die Stunden, die man dort gearbeitet hat, wird man entsprechend belohnt. Das ist dann die extrinsische Motivation auf eine Investition von körperlicher oder geistiger, Arbeit, die man dort, in eine Aufgabe hineinbringt. Und das ist ja eben bei vielen Dingen, die wir tun. Ja, wenn man jetzt Sport zum Beispiel betreibt als Hobby, ja, da würde meine Mutter sagen, ja, aber meckert nicht über Rückenschmerzen, ihr wollt das ja so. Meine Mutter früher immer gesagt, ja, wenn wir dann vom Fußball kamen oder vom Tennis oder was auch immer und die Schulter tat weh, der Rücken tat weh, ihr sagt, jammert hier nicht rum, ja, ihr müsst das ja nicht machen. Ja, aber Axel, warum machen wir das? Ja, warum machst du jetzt da deine 100-Kilometer-Wanderung? Ja, warum setzt du dir Marathonziele? Ja, bist letztes Jahr beim New York-Marathon gewesen. Warum macht man das? Das muss man ja nicht tun. Ich meine, du verdienst kein Geld damit. Ja, du gibst sogar Geld aus. Die Reise hat nach New York einiges gekostet. Es ist nachher das Bad in der Menge. Es ist einfach geil, ja, durch New York zu joggen. Aber weil viele Hörer werden sagen, ja, 42 Kilometer, bin ich bescheuert? Ja, New York gucke ich mir vielleicht im Spaziergang an oder setze mich da in die Cabs und lasse mich da rumfahren. Aber bin ich denn dämlich und laufe da und vor allen Dingen die ganze Vorbereitungszeit. Ich meine, die läuft man ja nicht aus der kalten Hose. Du hast dich ein Jahr lang vorbereitet auf so einen Marathon.
Ja, aber was können wir den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen? Man muss einmal sowas, glaube ich, auch erlebt haben, ne? Also du hast es gerade gesagt, beim Tennis oder auch viele Ausdauersportler, gerade beim Radfahren oder auch beim Triathlon, wenn man in so einen Zustand gelangt, dann setzt das natürlich auch einiges frei. Wir hatten gerade auch von Euphorie gesprochen, auch von so einem Glücksgefühl. Und das ist es ja, was man auch, was auf organischer Ebene auch abläuft, dass Endorphine freigesetzt werden, dass man halt Glücksgefühle wirklich erlebt. Und diesen Zustand, wenn man den einmal erlebt hat, egal in welcher Sportart oder auch beruflich oder auch persönlich, wenn man Glück erlebt in der Partnerschaft, dann macht das einen, also macht das ja was mit einem. Und in diesem Zustand zu sein, das ist schon ein gutes Erlebnis, würde ich sagen, oder ein tolles Erlebnis.
Absolut, ja. Jeder hat sicherlich so Situationen, wenn man jetzt mal so ein bisschen reflektiert, wann habe ich das in meinem Leben mal gehabt? Also ich kann es vielleicht so von 3, 4 Ereignissen sagen, wo ich das Gefühl hatte, so wirklich total im Flow zu sein. Wenn man sich jetzt das Ganze von der wissenschaftlichen Seite nochmal anschaut. Wir haben gerade diese 6 Kriterien genannt. Die Wissenschaft hat das jetzt ein bisschen reduziert, nämlich auf 3 Kriterien, weil es ist einfacher, mit 3 Kriterien als mit 6 Kriterien zu arbeiten. Und man hat dann in der Flow-Forschung das auf praktisch 3 Hauptnenner gebracht, nämlich einmal die Konzentration, die Motivation und die Befriedigung. Was bedeutet das? Konzentration, hohes Engagement in seine Tätigkeit. Man hat total Bock auf den neuen Job, man hat total Bock auf die neue Sportart, die man gerade erlernt oder was auch immer. Ja, also man gibt unheimlich viel rein, viel Engagement rein und das ist die Konzentration auf eine Aufgabe, auf das Erlernen von Fähigkeiten, Fertigkeiten, was auch immer. Motivation. Es ist irgendetwas in dir drin, was dich antreibt, dieses zu tun. Das kann man sogar messen. Ja, da gibt es bestimmte Messtools für aus der Persönlichkeitsforschung, die ich auch ab und zu anwende, auch bei meinen Kunden entsprechend anwende. Und die Leute, die sehr motiviert sind und dadurch in den Flow kommen, die lassen sich von Widerständen nicht ablenken. Ja. Du kennst das vielleicht auch von Geschichten von berühmten Unternehmern, die allen Widrigkeiten zum Trotz ihre Idee marktfähig gebracht haben und haben es dann zum Erfolg gebracht. Ich hatte mal einen Kunden, der hat mit einem Putzeimer angefangen. Der ist mit einem Putzeimer durch Düsseldorf, hat an die Tür geklopft und hat gesagt, darf ich Ihre Fenster putzen? Das war der erste Fensterputzer Deutschlands. Und das hat er bei Behörden gemacht, hat bei Behörden angeklopft. Die waren dann natürlich leicht irritiert, weil die hatten da möglicherweise noch ihre eigenen Putzkolonnen etc. Und dann haben die die Vorteile erfahren von jemandem, der das extern macht. Und plötzlich wurde aus einer Behörde 2, 5, 10 deutschlandweit und irgendwann hatte er 12.000 Mitarbeiter. Ja, der hat seine Flowphasen gehabt, garantiert. Ja, ich habe ihn viele Jahre betreut und habe das natürlich zum Teil auch erlebt, dass es aber auch mal abdriften kann, ja, dass man nicht immer im Flow ist, sondern manchmal wird eben mal, ja, wird so eine Aufgabe auch zu Ballast. Aber wir haben ja auch immer wieder die Möglichkeit, diesen Ballast abzuwerfen, uns wieder frei zu machen, wieder mehr Raum für Neues zu geben, wenn das Neue für mich wichtig ist. Und da kommen wir zu dem dritten Punkt, nämlich Befriedigung. Ja, so eine Aufgabe muss sich wirklich muss als lohnend erlebt werden. Man erlebt sich dann als produktiv. Wir sagen dann auch eben intrinsische Motivation. Also irgendetwas schiebt uns an, irgendeine innere Stimme sagt uns jeden Morgen, wenn wir aufstehen, Training. Marathon in New York. 42 Kilometer. Ja, heute 10 Kilometer. Morgen 20 Kilometer Lauf. Ja, wie auch immer. Das ist ja etwas, das machen wir freiwillig. Niemand zwingt uns dazu. Ja, und das finde ich so faszinierend. Deswegen hat mich die Motivationsforschung, die Motivationspsychologie so unfassbar in seinen Bann gezogen, weil ich wollte einfach mehr darüber wissen und habe das dann entsprechend auch viele Jahre gelehrt. Und dieser Professor Csikszentmihalyi war letztendlich der Auslöser dafür. Eine extrem interessante Persönlichkeit, wenn man sich mal mit dem beschäftigt. Man findet nicht so wahnsinnig viel über ihn, aber er war also er war ein Psychologe an der University of Chicago und ist aber aus Ungarn damals geflüchtet, 1948, ja, so nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele seiner Familienmitglieder wurden noch am Ende des Zweiten Weltkrieges getötet, ja, Tante, Onkel, Bruder, Halbbruder und so weiter. Und er ist dann in sehr widrigen Umständen dann nach Italien gekommen und ist dann 1956 entsprechend ausgewandert in die USA, um dort Psychologie zu studieren. Hat dann in Chicago, wo er studiert hat, dann auch promoviert und hat sich mit Kreativitätsforschung beschäftigt. Und ja, hat sich mit der Frage eben beschäftigt, ja, was erlebst du, wenn es wirklich gut läuft? Und er hat viele unterschiedliche Berufe oder Menschen in unterschiedlichen Berufen befragt, wie zum Beispiel Musiker, Kletterer, Basketballer, Tänzer, Schachspieler. Und hat denen immer wieder diese eine Frage gestellt: Was erlebst du, wenn es wirklich gut läuft? Und daraus ist letztendlich und das hat er nicht erwartet, er hat was ganz anderes erwartet. Er hat erwartet, dass es unterschiedliche Ergebnisse gibt. Er hat aber einen gemeinsamen Nenner gefunden. Bei all diesen unterschiedlichen Leuten, die er befragt hat, hat er einen gemeinsamen Nenner gefunden. Und zwar, dass das, was sie tun, ein reizvoller Zustand ist. Also das Handeln selbst motiviert und die Belohnung dahinter keine Rolle spielt. Das ist wichtig. Wenn ich also zur Arbeit gehe und ich bekomme dann meine Lohntüte, so war es früher, heute bekomme ich dann eben eine Gehaltsabrechnung am Ende des Monats. Heißt das ja nicht, dass ich das gerne tue, was ich da den ganzen Monat mache. Es heißt, dass ich am Ende eine Belohnung dafür bekomme, da kann ich meine Miete für bezahlen, aber es heißt eben nicht, dass ich mit Begeisterung dort morgens hinfahre und da die Zeit vergesse oder mich selbst vergesse oder vergesse zum Mittagessen zu gehen oder was auch immer, ja. Das heißt es eben nicht. Das ist dieses Invest- und Belohnungssystem und das ist immer kurzfristig. Wir könnten jetzt in die Gehirnphysiologie gehen, das machen wir vielleicht mal in einer anderen Episode. Das ist ein Stück weit auch in uns angelegt, denn wir gehen ja auch auf Nahrungssuche, wenn wir Hunger haben. Und das sieht man in der Tierwelt ja auch. Tiere liegen in der Sonne stundenlang. Wann bewegen die sich? Ja, wenn sie auf Nahrungssuche gehen müssen. Dann werden sie plötzlich aktiv, dann werden sie aggressiv, dann werden sie sehr, sehr schnell, wenn man so an Jagdtiere denkt, ja. Haben die das nötig? Ja, jetzt schon, weil ihnen fehlt Energie. Jetzt müssen sie Gas geben. Wenn sie dann gefressen haben, was machen sie dann? Dann liegen sie wieder tagelang in der Sonne und machen nichts. Doch wenn du das jetzt mal auf unsere Lebenswelt überträgst, ja, wir haben die Kühlschränke voll, wir haben die Supermärkte voll, wir haben ständig Energie, Nahrung um uns herum. Wenn wir sehr häufig und viel essen, dann verlieren wir die Motivation für Bewegung. Weil der liebe Gott hat das in uns als zwei verschiedene Programme eingebaut. Wir brauchen so ein bisschen dieses Hungrige und das auch im mentalen Sinne. Ja, wenn wir Lust haben auf etwas, dann müssen wir ein bisschen hungrig sein. Ja, wir müssen das wissen wollen. Und das geht mir halt häufig so. Ja, mein großer Antreiber ist eben Neugier. Deswegen beschäftige ich mich oder habe ich mich in den letzten 30 Jahren mit so unterschiedlichen Fachgebieten auch beschäftigt. Ja, Bewegung, Psychologie, Ernährung etc. Und irgendwann bekommt man dann natürlich auch so ein gewisse, ja, wie soll ich sagen, so ein Gespür, so eine Weisheit. Auch in den Coachings, die ich heute mache, dass ich sehr schnell erkenne, was sind das eigentlich für Typen, was haben die für Baustellen, ja, wo muss man drauf eingehen, an welchen Schräubchen muss man drehen? Hat er eher was mental-seelisches oder also kommen die körperlichen Zustände, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen eher aus der Psyche oder weil er eine Fehlbelastung betreibt?
Ja, Jens, du hast es gerade gesagt, ne? Also wir müssen ein bisschen neugierig sein und wir müssen uns diese Motivation auf Bewegung und sowas erhalten oder auch wiederfinden. Und deshalb gerade in Bezug auf diesen Flow-Effekt, wir haben es gesagt, diesen Zustand haben wir jetzt auch beschrieben, aber jetzt nochmal die Frage. Kann ich denn irgendwie in den Flow-Effekt kommen? Kann ich das irgendwie trainieren? Kann ich dafür irgendwelche Mechanismen nutzen, dass ich wieder so ein bisschen hungrig werde oder neugierig werde oder in einen Zustand komme, der mich in so einen Flow-Zustand oder einen Flow-Zustand annähert?
Ja, ein wichtiger Punkt. Ich würde mal behaupten, dass die wenigsten, sicherlich auch viele unserer Hörer, nicht wissen, was sie eigentlich antreibt. Was ist das Substrat? Ich stelle meinen Kunden manchmal die Frage, wofür stehen sie morgens auf? Ja, man muss ja frühstücken und die Kinder fertig machen. Nee, nicht Kinder, sondern wofür stehst du morgens auf? Du. Nicht die Kinder, nicht dein Arbeitgeber. Wofür stehst du morgens auf? Und die Frage kann dir kaum einer beantworten, weil man es nicht weiß. Man kann das messen. Man kann genau messen, was einen antreibt und was einen demotiviert. Und wenn man das weiß, das hilft einem unfassbar in seinem Leben. Warum? Weil man dann nicht, das hat mal immer ein Freund von mir gesagt, weil man den falschen Hasen nicht mehr hinterherjagt. Man weiß dann relativ genau, was motiviert mich, was treibt mich an, wo sage ich ja und wo lehne ich ab. Denn man bekommt ja viele Angebote im Leben und manchmal muss man eben auch Nein sagen, weil es eben ja nicht in meine Skills passt oder weil die Challenge zu groß ist. Ja, und hier bin ich bei einem Modell, was sehr, sehr wichtig ist in der Flow-Forschung. Das sind nämlich auf der einen Seite auf der Y-Achse die Challenges, also die Herausforderungen, denen wir uns stellen. Und auf der X-Achse haben wir dann die Skills, also unsere Fähigkeiten, unsere Fertigkeiten, unser Talent oder eben die Dinge, die ich im Laufe des Lebens gelernt habe, ja, die ganzen Weiterbildungen, die ich gemacht habe, etc. Passt das zusammen? Passt die Herausforderung mit meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten zusammen? Wenn diese beiden Elemente matchen, dann bin ich im Flow. Und das nennen wir den Flow-Kanal. Und du kannst ganz unten im Flow-Kanal sein oder du kannst ganz oben im Flow-Kanal sein. Ich will das mal an zwei Beispielen erklären. Das habe ich im Seminar auch immer gemacht. Ich bin mal bei VW am Band gewesen. Studentenzeiten, konnte man gut Geld verdienen. Der Job war Horror. Also ich habe dann bei meiner Mutter gewohnt, ja, bin dann ins VW-Werk gefahren, morgens um 4 oder um 4 aufgestanden und um 5 dahin gefahren, 5:30 habe ich am Band gestanden. Und habe dort 8 Stunden lang immer die gleichen drei Handgriffe gemacht. Ich bin nach 1,5 Wochen nach Hause gefahren, habe zu meiner Mutter gesagt, immer, wie kann man das 20 Jahre aushalten? Wie ist das möglich? Ja, sagt meine Mutter, ja, du bist ja erst gerade 1,5 Wochen da. Ja, aber mein Gehirn hat gesagt, ich muss noch 7 Wochen. Und dann nach 2 Wochen habe ich meinen Vorarbeiter gefragt. Den habe ich so ein bisschen beobachtet. Ja, der hat mir erklärt, was ich da tun muss. Ich würde das heute, glaube ich, noch können. Das waren so die Hinterbänke vom VW Golf, glaube ich, oder vom Passat, die wir da gepresst haben. Ja, so ein bisschen Schaumstoff, Metall und den Bezug, den musste man so zusammenpressen und dann musste man halt drumherum diesen Bezug legen und dann war halt die Rückbank fertig. So, das war ein Job. Oder ich habe auch mal Vordersitze gemacht. Und da hast du immer die gleichen drei Handgriffe. Und was passiert da? Du guckst permanent auf die Uhr und denkst, ist Pause. Wann ist die nächste Pause? Du schleppst dich von Pause zu Pause zu Pause, bis endlich diese Sirene geht und du dann diesen Hof verlassen darfst und darfst nach Hause fahren. Und Axel, ich war nach 3 Wochen, so war ich so erschöpft. Ich war kurz vorm Burnout, aber nicht körperlich, sondern total seelisch, ja? Weil ich wusste nicht, wie ich die nächsten 5 Wochen noch schaffe. Und was mich da über Wasser gehalten hat, ist Folgendes. Auch damals habe ich mir schon den Flow-Effekt instinktiv angeschaut, denn ich habe meinen Vorarbeiter irgendwann nach 3 Wochen gefragt, sag mal, ich nenne ihn mal Hans. Hans, wie lange machst du das eigentlich hier schon? Und dann sagt Hans, ach Jens, ich glaube, ich habe hier vor 8 Jahren angefangen. Ich wieder nach Hause gefahren. Ich sagte zu meiner Mutter, du, der Vorarbeiter von mir, der macht das seit 8 Jahren. Wie schafft man das? Wie hält man das durch? Eine Woche später bin ich zum Band gefahren und habe den Hans gefragt, sag mal, Hans, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Da sagt Hans zu mir, auch Jens, wenn die mir keinen anderen Job zur Verfügung stellen, dann mache ich das halt. Ich habe jetzt noch irgendwie 12 Jahre bis zur Rente, dann mache ich das auch noch 12 Jahre. Weißt du, wie sich das für mich angefühlt hat? Damals wie Alcatraz. Ja, so ganz allein auf so einer Gefängnisinsel. Und du kommst da nie mehr raus. Ja, also ich hätte das niemals ausgehalten. Ich wäre nach einem halben Jahr im Burnout gewesen. Und das Gleiche habe ich später auch erlebt bei Top-Managern, die ich betreut habe. Also hochrangige Manager, Führungsebene von großen deutschen Unternehmen. Und ich kann mich an einen Fall erinnern. Da hatten die im Vertrag, dass die, also es ging um einen Telekommunikationsanbieter, die mussten einmal im Jahr 2 oder 3 Tage in so einem Shop stehen, irgendwo in Köln-Bickendorf, und mussten Verträge verkaufen. Warum? Damit sie nicht ganz die Ebene verlieren, da wo letztendlich das Geschäft gemacht wird. Ja, weil die sind ja so weit davon weg eigentlich. Und ich habe das erlebt, dass die davor unfassbaren Horror hatten. Die hatten schon Wochen vorher, haben sie mit mir schon darüber gesprochen, ah, im Juni, Herr Frese, da muss ich ja wieder in den Shop und ja, da muss ich fit sein und das muss ich, ja, und da habe ich mich immer gefragt, was muss man denn dafür fit sein? Ja, da sitzt man einfach 3 Tage und verkauft Verträge, fertig. Ja, aber das hat bei denen einen unglaublichen Stress ausgelöst. Und die waren praktisch, lass mich noch 2 Sätze sagen, die waren praktisch auf der hohen Ebene des Flow-Kanals, waren die dann plötzlich mit dieser Aufgabe völlig überqualifiziert. Und wenn du überqualifiziert bist, dann entsteht etwas wie Langeweile. Und Langeweile kann wirklich absolut tödlich sein. Ja, das kann dich sehr schnell in den Burnout bringen, genauso wie dich auf der anderen Seite die Überforderung in den Burnout bringen kann. Also wenn du auf der anderen Ebene des Flow-Kanals bist, du hast extrem hohe Challenges. Ja, du musst Aufgaben erfüllen, die vielleicht für dich gar nicht erfüllbar sind, weil dir möglicherweise die Fähigkeiten und die Fertigkeiten fehlen. Entweder weil du diese Weiterbildung nicht hast oder weil du die Talente nicht hast. Ja, du kennst das aus dem Sport. Du kannst Spieler woanders hinstellen und die funktionieren überhaupt nicht. weil sie diese Denke nicht haben, weil sie Abwehrspieler sind und nicht jemand sind, der vorne die Tore schießt. Genauso kannst du manchmal Stürmer nicht nach hinten setzen, weil die können keine Tore verhindern. Ja, die sind da völlig fehl am Platze. Das heißt nicht, dass du dann ein schlechter Mensch bist, sondern das heißt einfach, dass deine Aufgabe mit deiner Persönlichkeit nicht matcht.
Ja, und nur als Ergänzung, genau da wollte ich gerade auf hinaus, auf diese XY-Achse, wie du gerade von den Managern sagtest, für die ist das halt eine große Challenge, da jetzt 3 oder 5 Verträge zu verkaufen. Und dann erlebt man es auf dem Flow-Kanal auf der anderen Seite, wenn die Challenge zu hoch ist und deine Fähigkeiten, deine Skills zum Teil zu niedrig, dann erlebst du halt auch Angst. Das ist auch ein Merkmal, wenn du auf der anderen Seite des Flow-Kanals stehst, wie du gerade sagtest, auf der einen Seite die Langeweile, auf der anderen Seite die Angst, etwas nicht zu können oder an der Aufgabe, an der Herausforderung dann auch zu scheitern.
Genau, und dann kommen wir nämlich in etwas, was sich dann daran letztendlich anschließt. Ja, das sollten wir dann in der nächsten Folge besprechen, denn du kommst dann ja in eine gesundheitliche Ebene. Also wie viel Challenge tut mir noch gut? Wie viel kann ich noch reinpacken in die Woche oder in den Tag oder in mein Leben? Ja, dass ich eben die Ressourcen, die ich habe, ja, dass die es letztendlich schaffen, diesen Stress auch zu bewältigen. Stress ist ja etwas, und das müssen wir da nochmal genauer erklären. Stress ist ja etwas, was nicht unbedingt per se krankmachend ist, sondern es ist ja etwas ganz Neutrales. Die Frage ist nur, wie viele Ressourcen kannst du diesen Stressoren entgegensetzen?
Ja, und es ist, ja, du sprichst es gerade an und es ist irgendwie faszinierend, wie wir uns jetzt hier darüber unterhalten, denn dieser Flow-Effekt, den merkt ihr, wir kommen gerade in diesen Flow auch ins Reden. Und du hast ja gerade angesprochen, auf der anderen Seite, wenn man diese Angst erlebt, dann hat man ja einen Stress und das löst natürlich auch wieder körperlich etwas aus. Wir hatten eben von der Euphorie gesprochen, das löst was aus, Endorphine, Glückshormone. Aber Stress löst natürlich auch was aus. Und ihr merkt gerade, dass wir einfach hier jetzt mal einen Cut machen müssen, denn sonst kommen wir noch in einen ganz, ganz langen Flow und die Folge wird über eine Stunde. Das wollen wir nicht. Wir nehmen das Thema nochmal mit und ihr seht, jetzt kommen wir vom Flow zum Stress, zu den körperlichen Symptomen, die es dann auch haben kann. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge zu machen. Das soll es erstmal gewesen sein zu diesem Zeitpunkt. Und wir werden es auf jeden Fall fortsetzen. Ich denke, es war wieder eine ganz, ganz interessante Folge, Jens, die wir hier zusammengebracht haben. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt wie immer gesund. Jens, dir herzlichen Dank wieder auch für die Vorbereitung und für das große Wissen. Und wir haben noch ganz viel aufgeschrieben und da gibt es noch ganz, ganz viel zu sagen. Also, macht's gut, bleibt gesund und auf jeden Fall uns gewogen. Bis dann. Tschüss.
Bye-bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.